herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zu unserer Regierungspressekonferenz am Wochenanfang. Ich begrüße ganz herzlich die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann und alle Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Es gibt nicht viel hier vom Podium, aber doch eine Terminankündigung, bevor wir zu Ihren Fragen kommen und Frau Hoffmann startet.
Ja, vielen Dank, Frau Wolf, und einen guten Tag in die Runde. Ich habe tatsächlich heute eine kurze Terminankündigung für Sie. Am Mittwoch, den 24. Juli, also übermorgen, wird der Bundeskanzler um 12.30 Uhr hier in der Bundespressekonferenz zur sogenannten Sommerpressekonferenz zu Gast sein. Dadurch entfällt die Regierungspressekonferenz am Mittwoch. Das war's von meiner Seite.
Gibt es Fragen zu diesem Termin, die ansonsten mit Sicherheit auch am Mittwoch, also inhaltlicher Art, am Mittwoch beantwortet werden können? Und dann komme ich jetzt mal zu Ihren Fragen und würde einfach wegen der Anzahl der Kolleginnen und Kollegen, die dieses Thema mir vorab gemeldet haben, mal mit den USA beginnen und dem Rückzug von Präsident Biden von der nächsten Präsidentschaftskandidatur. Und starte mal mit Herrn Lehmann.
Frau Hoffmann, wir kennen den Statement, den schriftlichen Statement von Bundeskanzler, aber war der Bundeskanzler überrascht mit dieser Entscheidung von Joe Biden?
Der Bundeskanzler hat sich ja gestern, wie Sie gesagt haben, auf X geäußert. Ich muss mal einen Schluck trinken, damit das hier nicht eine zu heisere Antwort wird. Und also der Bundeskanzler hat ja auf X bereits sich geäußert und seine große Anerkennung nochmal betont für das, was der amerikanische Präsident in seiner bisherigen Amtszeit geleistet hat für die Vereinigten Staaten natürlich in erster Linie, aber vor allen Dingen auch für das transatlantische Verhältnis für Europa und Deutschland. Und natürlich hat er auch Respekt für die Entscheidung des Präsidenten.
Aber ob das eine Überraschung war?
Ich würde sagen, wir alle haben ja in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder die Nachrichten verfolgt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand überhaupt überrascht sein konnte von diesem Thema, das ja so breit diskutiert worden war.
Dann wechsle ich ganz nach vorne zu Herrn Ratz.
Eine Frage zur Planung. Die Frage taucht ja immer wieder auf, wie bereitet sich denn die Bundesregierung vor auf einen möglichen Wechsel zur Präsidentschaft Donald Trumps oder jetzt halt auch Kamala Harris?
Ja, also erstmal äußern wir uns ja nicht öffentlich zu Wahlkämpfen in anderen Ländern, auch wenn es sehr eng befreundete Staaten sind wie die USA. Aber selbstverständlich gehört zu einer Demokratie Wechsel immer dazu. Das ist das Wesen der Demokratie. Und selbstverständlich bereiten wir uns auch auf alles vor, was mit einem solchen Wechsel zusammenhängen könnte, soweit man sich vorbereiten kann. Und dazu gehört dann wiederum aber auch, dass wir das jetzt nicht hier in aller Öffentlichkeit detailliert darlegen, wie eine solche Vorbereitung aussieht. Aber natürlich bereitet man sich vor.
Kurze Nachfrage.
Wobei ich will dazu vielleicht noch sagen, also wir bereiten uns auf alle denkbaren Möglichkeiten vor und jetzt gilt es zunächst einmal abzuwarten, sowohl was die demokratische Entscheidung angeht, als auch dann, was die US-Wahl angeht.
Die Nachfrage wäre dann, inwieweit Vorbereitungen noch in die Richtung gehen, dass eine amerikanische Unterstützung auch militärisch und was die europäische Sicherheitspolitik angeht, nachlassen könnte möglicherweise?
Ja, wie gesagt, wir äußern uns hier jetzt nicht zu den Vorbereitungen im Einzelnen, welche Überlegungen, welche konkreten Maßnahmen es da gibt. Da müsste ich um Verständnis bitten, dass wir uns da nicht äußern. Aber selbstverständlich haben wir ja bereits in der Vergangenheit vieles getan, um die europäische Verteidigung zu stärken und die europäische Souveränität. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht, steht nicht konkret in diesem Zusammenhang und da äußern wir uns nicht konkret dazu.
Dann bin ich bei Herrn Busch und dann Herr Rinke.
Danke, Fabian Busch von web.de und GMX. Ich hätte eine Frage an Herrn Wagner. Es ist jetzt ja durchaus möglich, dass Frau Harris die nächste US-Präsidentin wird. Wie würden Sie so Ihr außenpolitisches Wirken beschreiben in den letzten Jahren und was würde das für die deutsch-amerikanischen Beziehungen bedeuten?
Ja, vielen Dank, Herr Busch, für die Frage. Ich meine, sehen Sie es mir nach, dass ich jetzt von diesem Podium hier keine Bewertung oder Beurteilung einer Kandidatin vornehmen werde. Frau Hoffmann hat ja gerade schon ausgeführt, es ist jetzt ja erstmal so, dass die Demokratische Partei zu einer Präsidentschaftskandidatin, einem Präsidentschaftskandidat finden muss. Insofern Verständnis dafür, dass wir uns da nicht detaillierter einlassen. Es ist so, wie auch Frau Hoffmann ausführte, dass wir natürlich mit dieser Administration sehr eng zusammenarbeiten, das in den vergangenen Jahren getan haben und bis zum Ablauf der Legislatur natürlich auch weiterhin tun werden. Die Außenministerin hat, wenn ich es jetzt recht erinnere, sich auch schon mal am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz mit Kamala Harris ausgetauscht. Aber wir schauen jetzt auf diesen Wahlkampf natürlich mit Interesse und beobachten den über unsere Botschaft, über unsere Generalkonsulate, über die verschiedenen Gespräche, die Mitglieder der Bundesregierung ja führen, unseren transatlantischen Koordinator Michael Link auch zum Beispiel. Und dann bereiten wir uns auf alle erdenklichen Szenarien vor.
Dann Herr Linke.
Ja, ich würde eigentlich genau dieselbe Frage an Frau Hoffmann stellen. Wie oft hat sich der Kanzler mit Frau Harris schon getroffen und hat der Bundeskanzler eine Meinung zu der US-Vizepräsidentin?
Ja, wie der Kollege Wagner gesagt hat, müssen ja jetzt die US-Demokraten zunächst mal eine Kandidatin oder einen Kandidaten für sich bestimmen. Und es ist guter Brauch, dass wir das nicht bewerten oder kommentieren. Aber ja, der Bundeskanzler hat sich mehrfach mit der US-Vizepräsidentin getroffen, bei der Münchner Sicherheitskonferenz, aber zuletzt auch bei der Birkenstock-Konferenz im Juni in der Schweiz. Und er hat sie auch gemeinsam mit Präsident Biden getroffen. Also es gab eine Reihe von Treffen.
Darf ich nochmal nachfragen? Der Bundeskanzler hat ja wie einige andere Politiker sich nur öffentlich zu Herrn Biden geäußert. Heißt das, dass er sich nicht automatisch hinter die Kandidatur von Frau Harris stellt?
Es geht ja jetzt zunächst mal darum, dass die US-Demokraten selber herausfinden und bestimmen, wer die Kandidatin oder der Kandidat sein soll. Und dazu äußern wir uns eben jetzt hier nicht weiter.
Dann bin ich bei Herrn Jung. Und
ich kann vielleicht so viel sagen, dass der Bundeskanzler Frau Harris als eine erfahrene und kompetente Politikerin kennengelernt hat.
Dann Herr Jung und dann Herr Detjen im Anschluss.
Achso, hat sie erledigt.
Dann Herr Detjen.
Ich würde gerne ergänzend zu der Frage von Herrn Rinke noch mal fragen. Herr Wagner, das Treffen Baerbock und Harris bei der Münchner Sicherheitskonferenz, war das das einzige zwischen den beiden oder gab es da auch noch andere Begegnungen und kann man vielleicht auch durch Handzeichen beantworten, die Frage, ob es noch andere Ministerinnen oder Minister gibt, die schon einen ähnlichen Austausch mit Frau Harris hatten, also vielleicht Herr Pistorius zum Beispiel.
Das war jetzt der, an den ich mich spontan erinnern kann. Ich müsste ihn nachreichen, ob es noch andere. Ich möchte nicht ausschließen, dass am Rande von internationalen Treffen da auch nochmal die eine oder andere Gelegenheit gab, aber an das kann ich mich jetzt noch erinnern.
Und weitere hinaus,
offenbar jetzt nicht jetzt die in Erinnerung sind.
Wenn sich jetzt kein anderes Ministerium zu Wort meldet, dann würde ich es jetzt mal so verstehen, dass zumindest keine anderen Treffen mit Frau Harris von der Stelle aus genannt werden können.
Hey Leute, kurzer Hinweis. Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
Dann bin ich bei Herrn Grimm und im Anschluss bei Herrn Warwick.
Frau Hoffmann, ich wollte Sie nochmal auch nach dem Verhältnis fragen, die Beziehung zwischen Herrn Bundeskanzler und dem US-Präsidenten ist sehr eng, wird teilweise als freundschaftlich beschrieben. Wie lässt sich das Verhältnis mit Frau Harris in Worte fassen?
Ja, also der Bundeskanzler hat ja mehrfach den US-Präsidenten als einen Freund bezeichnet. Also das würde ich auf jeden Fall bestätigen. Und mit Frau Harris hat er, wie auch mit US-Vizepräsidenten üblich, sich häufig getroffen, mehrfach getroffen. Das heißt, es gibt da eine bestimmte Nähe schon, eine bestimmte Bekanntheit schon. Und er hat sie, wie gesagt, als eine erfahrene und kompetente Politikerin erlebt. So kann ich das sagen.
Herr Warwick dann?
Ja, Frage zur anderen politischen Seite derzeit in den USA. Trumps Vize G.D. Vance hat ja erklärt, dass er von dem unsouveränen Auftreten Deutschlands verunsichert oder überrascht ist und hat die Deutschland als Klientelstaat bezeichnet. Da würde mich nur interessieren, teilt denn die Bundesregierung diese Einschätzung?
Das kommentieren wir nicht. J.D.
Nachfrage dazu? Ich versuche es trotzdem nochmal. Was für Maßnahmen plant denn die Bundesregierung bei einem Wahlsieg von Trump, um seinen Vize davon zu überzeugen, dass Deutschland kein Klientelstaat ist?
Wir bereiten uns auf alle Eventualitäten vor und müssen das hier aber nicht näher ausführen. Das hatte ich ja eben schon zweimal gesagt. Aber auch gerne nochmal für Sie.
Herr Jessen und dann Frau Lehmann.
Ja, erste Frage an Frau Hoffmann. Das klingt jetzt alles so, als gehe die Bundesregierung relativ fest davon aus, dass Frau Harris die neue Kandidatin wird. Wie überzeugt sind Sie denn davon oder halten Sie das in der Tat noch für eine offene Entscheidung bei den Demokraten?
Nein, also das ist eine Interpretation, zu der ich keinen Anlass gegeben habe und die ich überhaupt nicht teile. Und insofern will ich dazu auch gar nichts sagen. Wir haben uns nicht dazu geäußert, wie das weitergeht. Im Gegenteil, haben wir mehrfach gesagt, dass es jetzt an den Demokraten zunächst einmal ist, ihre Kandidatin oder ihren Kandidaten zu bestimmen.
Dann darf ich die zweite Frage an Herrn Wagner stellen. Sie wollen das auch nicht kommentieren, den Nominierungsprozess, verständlich. Aber wie ist die Wahrnehmung gewesen der Vizepräsidentin Kamala Harris? Es gibt relativ starke und präsente Vizepräsidenten und Präsidentinnen in der Vergangenheit. An Frau Harris wurde häufig öffentlich kritisiert, sie sei relativ wenig präsent. Wie ist da die Wahrnehmung vor allem des Auswärtigen Amtes? Wie war sie?
Ein netter Versuch, Herr Jessen. Ich würde verweisen auf was ich bisher schon gesagt habe. Wenn ich mir jetzt mal vorstelle, im State Department Briefing würden Journalistinnen und Journalisten danach gefragt werden, wie denn die deutsche Außenministerin eingeschätzt wird und wie verlässlich sie sind, dann wären wir, glaube ich, auch nicht amused, wenn unsere Kolleginnen und Kollegen dort eine öffentliche Beurteilung vornehmen. Sehen Sie es mir nach, dass ich das hier nicht tue.
Dann Frau Lehmann. Das ist das falsche Moment jetzt.
Herr Heil ist ja zurzeit auf Auslandsreise, beziehungsweise weilt ja in den USA, sind von Seiten der Bundesregierung weitere Treffen, Reisen und Kontakte zur amerikanischen Regierung geplant, sind Termine neu hinzugekommen, um sich sozusagen mit der Lage vor Ort auseinanderzusetzen? Das wäre die eine Frage. Die andere Frage vielleicht doch noch mal ins Verteidigungsministerium, weil sicherheitspolitisch sagen Sie, kommentieren Sie das nicht, aber ist Deutschland für den Fall, dass die Regierung zu Trump wechselt und dass sich Amerika teilweise aus der NATO zurückzieht, ist denn Deutschland überhaupt in der Lage, militärisch oder sicherheitspolitisch mehr Verantwortung wahrzunehmen innerhalb des transatlantischen Bündnisses?
Also erstens spekulieren wir nicht über mögliche Wahlausgänge in den USA, das haben wir gerade dargestellt. Und darüber hinaus leisten wir in den letzten Jahren schon Erhebliches, um Verantwortung im Bündnis zu übernehmen. Übernehmen es auch und bekommen da auch sehr positive Rückmeldungen seitens unserer Partner und Verbündeten. Ich erinnere an das umfassende Engagement an der Ostflanke, wo wir mit Patriot-Systemen, wo wir mit Truppe, zum Beispiel Slowakei, wo wir in Litauen mit der EFP, mit dem Aufbau der Brigade maßgeblich Verantwortung übernehmen in den stehenden Strukturen, in den Kommandobehörden. Und mit unseren Fähigkeiten, die wir im Rahmen der Zeitenwende jetzt nicht nur ersetzen, sondern auch aufbauen, leisten wir einen erheblichen Beitrag, um unserer Verantwortung auch gerecht zu werden. Hat der Minister ja auch während des NATO-Gipfels mehrfach betont.
Ja, Nachfrage, wäre darüber hinaus denn noch mehr möglich?
Wie gesagt, wir spekulieren es nicht. Wir tun unser Bestmögliches, um im Rahmen der Zeitenwende auch Verantwortung zu übernehmen. Und ob jetzt darüber hinaus noch Punkte möglich sind, wir sind zu unseren Fähigkeiten, zu dem, was wir einbringen, wie zum Beispiel zum New Force Medal, wo wir mit unserer Bundeswehr All-In gehen, uns maximal einbringen, sind wir mit den Partnern und mit den Bündnissen im Gespräch. Und wenn es hier Bedarf gibt, dass sich Partner, nicht nur Deutschland, weiter engagieren, werden wir in diesen Gesprächen das einbringen. Ja?
Dann war noch die Frage, ob es weitere Treffen von Mitgliedern der Bundesregierung oder Reisen, war die Frage, in die USA geplant sind. Ich weiß nicht, Frau Hoffmann, können Sie dazu was sagen?
Nein, ich habe hier nichts anzukündigen von meiner Seite.
Das sehe ich nicht. Dann, Herr Detjen, das war auch nochmal zu dem Themenkomplex.
Ja. Ja, noch eine Frage zu den Wahlen in den USA. Es gibt ja von beiden Parteien organisiert sehr umfangreiche Bemühungen, den gesamten Wahlprozess, also den Wahlvorgang selbst, Auszählung bis hin zum Electoral College zu beobachten, mit Wahlbeobachtern. Und ist Ihnen etwas darüber bekannt? Gibt es da auch eine internationale Wahlbeobachtung dieses Prozesses, an der möglicherweise auch Deutschland in irgendeiner Form teilnimmt?
Das müsste ich nachreichen, dieses Jahr muss ich mich schlau machen. Mache ich aber gern.
Ich habe jetzt zu diesem Themenkomplex keine weiteren Fragen auf der Liste. Und bevor wir thematisch weitermachen, möchte ich Frau Güttler einmal die Möglichkeit geben, sich, wenn ich das richtig sehe, als Sprecherin des BMWK zu verabschieden.
Ja, vielen Dank. Ich hatte mich jetzt schon auf das Ende eingestellt, sozusagen, der Pressekonferenz. Aber es ist sehr nett, dass Sie mich vorziehen. Genau, es gibt zwei Situationen, in denen Sprecher sich von der Bank hier in eigener Sache äußern. Das ist einmal die Begrüßung und einmal der Abschied. Bei mir ist es heute letzterer. Nach 5 Jahren als Sprecherin des BMWK verabschiede ich mich heute. 5 Jahre, in denen die Corona-Krise reinfiel, mit live übertragenen monothematischen Pressekonferenzen mit veränderter Sitzanreihung und in die auch leider die durch den völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieg entstandene Gaskrise gefallen ist, die das BMWK seinerzeit zum meistgefragten Ressort gemacht hat. Zum 1. August, und insofern passt der Zeitpunkt, an dem ich mich verabschiede, wechsle ich nach New York, konkret an die ständige Vertretung bei den Vereinten Nationen und betreue dort den Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Wirtschafts- und Finanzausschuss. Genau, ich möchte die Gelegenheit noch nutzen, der Regierungspressekonferenz und allen hier im Raum und zugeschaltet, die Sie ja diese Pressekonferenzen ausmachen, wünschen, dass die Konferenzen geprägt sind von Respekt, gegenseitigem Respekt, von interessanten Fragen und weiterführenden Antworten. Insofern, ich wünsche Ihnen alles Gute und bin gespannt, wann und wo wir uns vielleicht mal wiedersehen. Vielen Dank.
Die guten Wünsche kann ich nur zurückgeben. Auch Ihnen alles Gute für diesen Schritt. Das klingt nach einem spannenden Wechsel. Vielen Dank, dass Sie uns hier immer Rede und Antwort standen und alles Gute. So, und dann machen wir jetzt thematisch weiter. Und ich würde gerne nochmal bei der Außenpolitik bleiben, weil da einige Fragen zu kamen, und bin bei dem Themenkomplex Belarus und beginne bei Frau Kornmeier.
Da gibt es ja jetzt Berichte, dass es Gespräche gibt, ohne jetzt auf den konkreten Fall, den Sie wahrscheinlich nicht beantworten wollen, eher allgemeiner gefragt, was für Lösungen sind in solchen Fällen denn denkbar? Und vor dem Hintergrund, dass Deutschland Lukaschenko ja nicht als legitimes Staatsoberhaupt anerkennt, wie wirken sich solche Gespräche denn auf die diplomatischen Beziehungen aus?
Ja, vielen Dank, Frau Kornmeier. Sie haben meine Antwort schon so ein bisschen antizipiert. Sie beziehen sich ja auf einen Konsularfall, der uns betrifft in Belarus. Es stimmt, dass dort eine deutsche Person zum Tode verurteilt worden ist. Wir betreuen den Betroffenen von Beginn an oder haben ihn von Beginn an intensiv konsularisch betreut und setzen das auch weiter fort, setzen uns gegenüber den belarussischen Behörden intensiv für ihn ein. Sie kennen leider meinen Standardtext, dass ich mich hier von dieser Stelle nicht in konsularischen Einzelfällen detailliert einlasse, einfach schon auch aus Grund des des Schutzes der Persönlichkeitsrechte des Betroffenen. Wie gesagt, wir setzen uns intensiv für diesen ein, und dabei würde ich jetzt mal bleiben.
Also das heißt, was für Lösungen in solchen Fällen generell denkbar sind, das könnten Sie das dann erklären?
Naja, das sind ja immer konsularische Einzelfälle. Insofern unsere konsularische Betreuung ist, dass wir für den Betroffenen da sind, dass wir jetzt sehr generisch allgemein gesprochen und nicht auf den Einzelfall bezogen sowas wie Haftfälle machen, uns auch politisch für die Menschen einsetzen. Aber sehen Sie es mir nach, dass ich im Detail jetzt hier in den Einzelfall nicht ins Detail gehen werde.
Ich wechsle zwei Reihen nach hinten und bin bei Frau Köhler auch zu diesem Themenkomplex.
Könnten Sie denn sagen, ob die Berichte richtig sind, dass die belarussische Regierung Ihnen bereits Lösungsvorschläge unterbreitet hat?
Ich kann mich hier nicht im Detail dazu einlassen. Wie gesagt, für uns steht im Vordergrund die konsularische Betreuung des Betroffenen und unser Einsatz für diesen.
Das wäre ja kein Detail, das wäre ja eher eine allgemeine Frage darüber, ob die Berichte korrekt sind und ob das schon bei Ihnen eingegangen ist oder ob wir da uns noch in Geduld üben müssen.
Ich hab die Frage schon wohl verstanden. Insofern müssen Sie sich noch in Geduld üben. Wie gesagt, für uns steht im Vordergrund, dass wir uns für den Betroffenen mit allem, was wir haben, einsetzen.
Herr Rinke?
Ja, erstmal eine sachliche Frage. Können Sie mal sagen, wie die konsularische Betreuung in so Fällen aussieht? Müssen Sie das über einen Drittstaat machen, der dann zugunsten von Deutschland irgendwie Kontakt aufnimmt? Oder können Sie direkt konsularische Betreuung vornehmen?
Nee, wir haben ja eine Botschaft in Minsk, die ja arbeitsfähig ist und auch arbeitet. Und insofern findet diese konsularische Betreuung natürlich vor Ort statt. Wie gesagt, ich gehe nicht ins Detail. Insofern kann ich nur allgemein bleiben, was normalerweise konsularische Betreuung beinhaltet. Das beinhaltet eben Kontakt zu den Betroffenen, Kontakt zu den Familienangehörigen, zu den Anwälten, Haftbesuche, Thematisierung von Haftbedingungen mit den Behörden. Das ist das allgemeine Spektrum von konsularischer Betreuung.
Und kurze Nachfrage, hat es denn schon Fälle gegeben, dass die Bundesregierung Häftlinge aus belarussischen Gefängnissen freigekauft hat?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, würden sowas auch nicht bestätigen, was jetzt nicht heißt, dass ich sozusagen diese Möglichkeiten in Betracht ziehe. Wie gesagt, wir konzentrieren uns auf die konsularische Betreuung, setzen uns mit Nachdruck für den Betroffenen ein. Und wir haben natürlich zur Kenntnis genommen, was da das Außenministerium in Minsk gesagt hat. Aber wie gesagt, für uns steht die konsularische Betreuung im Vordergrund.
Herr Meurer dazu?
Darf ich noch mal fragen, wie wirkt sich das aus, dass Lukaschenko nicht als offizielles Staatsoberhaupt anerkannt wird? Als erste Frage. Und als zweite, könnten Sie generell noch mal das Verhältnis zwischen der Bundesregierung und Belarus charakterisieren?
Naja, wir unterhalten diplomatische Beziehungen zu dem Staat Belarus. Wir haben eine Botschaft vor Ort in Minsk, die funktioniert und arbeitsfähig ist und konsularisch Betreuung leisten kann. Das sind die Kolleginnen und Kollegen, die dort an der Botschaft tätig sind. Insofern stehen wir dazu auch mit relevanten belarussischen Behörden natürlich in Kontakt und leisten konsularische Hilfe.
Dann bin ich bei Herrn Becker mit einem neuen Thema, das sich aber auch an das Auswärtige Amt richtet.
Ja, richtig. Vielen Dank. Herr Wagner, Frage zur vermeintlichen Visa-Affäre. Stimmen die Medienberichte, dass eine Referatsleiterin in der pakistanischen Botschaft, in der deutschen Botschaft in Pakistan abgezogen worden ist, weil sie offenbar eine kritische Sicht auf die Dinge hatte und diese Dokumente nicht einfach so durchgewunken hat?
Das stimmt natürlich nicht. Diese Vorwürfe weisen wir zurück. Wir haben uns ja hier schon mal, meine ich, vor einigen Tagen oder waren es ein paar Wochen zu diesen vermeintlichen Vorgängen eingelassen. Das betrifft eine kleine Anzahl von Einzelfällen, wo da Ermittlungen unseres Wissens laufen. Aber man kann hier nicht von einem Visaskandal sprechen. Wir sind bei der Visavergabe an Recht und Gesetz und an Regeln gebunden, die werden noch eingehalten. Und genau, dabei würde ich es belassen.
Ich habe noch mal eine Nachfrage. In der Hoffnung, dass Sie sich Frau Güttlers Worte zu Herzen nehmen und eine weitreichende Antwort geben. Man hat das Gefühl, dass das Auswärtige Amt sehr, sehr defensiv kommuniziert in dieser Angelegenheit und fast schon trifft man auf eine Mauer des Schweigens bei der ganzen Geschichte. Ist das eine Anweisung von der Hausleitung oder warum geht das Auswärtige Amt so mit der Geschichte um, wie es umgeht?
Also das würde ich zurückweisen. Wir können uns einfach zu laufenden Ermittlungsverfahren, zumal die ja bei Staatsanwaltschaften laufen, nicht einlassen. Ich nehme aber auch nicht wahr, dass wir dazu zurückhaltend kommunizieren. Im Gegenteil, ich glaube, es gibt eine ganze Menge an Falschbehauptungen einfach, die da gemacht werden, Sachen in den Raum gestellt werden. Auch in Ihrer Frage, wenn ich jetzt mir Sie nochmal vorhalte, dass da Dokumente einfach durchgewinkt werden. Vielleicht kann ich Ihnen noch mal einmal grundlegend erklären, wie ein deutsches Visumsverfahren funktioniert. Da werden mitnichten Anträge einfach durchgewunken, sondern das ist ein relativ komplexer, sehr ausführlicher Prüfprozess, an dem ja auch die Sicherheitsbehörden beteiligt sind, in dem eine Reihe von Dokumenten vorgebracht werden müssen bei der Antragstellung, an den Behörden und Stellen in Deutschland beteiligt werden. Und dann nach eingehender Prüfung werden Visa eben, wenn die Voraussetzungen vorliegen, erteilt oder nicht erteilt. Also allein schon sozusagen die Unterstellung, die Sie in Ihrer Frage da insinuierten, wir könnten Dokumente durchwinken oder Anträge durchwinken, weise ich natürlich zurück. Wie gesagt, wir sind im Visumsverfahren an Recht und Gesetz und geltende Regeln gebunden und die werden von den Kolleginnen und Kollegen weltweit auch eingehalten. Wenn ich Ihnen nochmal die Dimension präsent mache, ich glaube, im letzten Jahr waren es rund 2 Millionen Visa, die wir vergeben haben, 1,5 Millionen, glaube ich, Schengen-Visa, da unter dem Rest eine ganze Menge Fachkräfte-Visa, nationale Visa. Und all diese Anträge werden natürlich so geprüft, wie die Regelungen und die Gesetze es vorsehen. Und das machen wir sehr sorgfältig und halten dort die Regeln ein.
So, dann nochmal Themenwechsel und ich komme zum Gutachten des Internationalen Gerichtshofs über die Palästinensergebiete, die Westbank und bin bei Herrn Jung.
Ja, danke. Die UN-Generalversammlung hatte ja dieses Gutachten in Auftrag gegeben. Die Bundesregierung hatte sich am Ende entschieden, keine Eigenstellungnahme abzugeben im Sommer. Jetzt gibt es das Ergebnis, und zwar, dass die Besatzung der Palästinensergebiete illegal ist und so schnell wie möglich beendet werden muss. Ich hatte jetzt bisher noch keine Stellungnahme der Bundesregierung dazu gesehen. Wie kommt es? Gerade im Hinblick darauf, dass Sie ja immer behauptet haben, dass es eine temporäre Besatzung ist und daher nicht illegal. Und weil die Bundesregierung auf eine verhandelte Zwei-Staaten-Lösung aus ist, das Gutachten sagt ja eindrücklich, die Besatzung muss ohne Verhandlung beendet werden.
Ja, also Herr Wagner flüstert mir gerade zu, dass die Außenministerin und damit natürlich auch die Bundesregierung sich durchaus geäußert hat. Dazu gleich mehr. Von meiner Seite sage ich zunächst einmal, dass die Bundesregierung das am Freitag vom IGH verkündete Rechtsgutachten natürlich zur Kenntnis nimmt und wir natürlich auch die Unabhängigkeit des Gerichts respektieren. Es handelt sich, das haben Sie ja selbst eben gesagt, Herr Jung, um ein Gutachten. Und solche Entscheidungen des IGH im Gutachterverfahren sind rechtlich zwar nicht verbindlich, sie sind aber für die internationale Gemeinschaft natürlich relevant. Das Gutachten bestätigt in vielen Punkten unsere Positionierung und die Haltung der Europäischen Union, insbesondere was den Bau weiterer Siedlungen angeht. Diese Position haben wir hier ja mehrfach geäußert. Sie ist bekannt. Außerdem ist unsere grundsätzliche Haltung zum weiteren Konflikt in der Region bekannt. Wir sind der Meinung, dass eine nachhaltige Lösung, die Israelis und Palästinensern beiden ein Leben in Freiheit und Sicherheit ermöglicht, nur in einer Zwei-Staaten-Lösung liegen kann.
Ich kann Sie verweisen auf die Äußerung tatsächlich der Außenministerin heute Morgen am Rande des Außenrats, wo sie sich dazu auch nochmal eingelassen hat. Es ist tatsächlich so natürlich, wie Frau Hoffmann sagt, dass es ein weitreichendes Gutachten ist, was eine ganze Menge an weitreichenden Punkten macht. Insofern muss man sich das jetzt auch genau anschauen. Aber es ist natürlich so, auch wenn es sich nicht um ein bindendes Urteil des Internationalen Gerichtshofs handelt, ist es doch die Rechtsauffassung des höchsten Gerichts der Vereinten Nationen. Und insofern ist vor allen Dingen natürlich die israelische Regierung gut beraten, sich dieses Gutachten jetzt genau anzuschauen, daraus auch die Konsequenzen zu ziehen.
Weil Frau Hoffmann gerade meinte, das Gutachten würde viele Positionen der Bundesregierung der EU bestätigen, aber halt auch einige nicht. Unter anderem war die Bundesregierung bisher nie der Meinung, dass diese Besatzung seit 1967 als solche illegal ist. Das ist ja ein krasser Unterschied zur Regierungshaltung. Und dass die Besatzung ohne Verhandlung beendet werden muss. Auch das Gegenteil von dem, was die Bundesregierung sagt. Was ist mit diesen beiden Punkten? Werden Sie sich an das höchstrichterliche Gutachten jetzt in Zukunft halten oder eine eigene völkerrechtliche Position haben?
Wie Herr Wagner gesagt hat, das ist ein umfassendes und weitreichendes Urteil. Wir schauen uns das jetzt in den einzelnen Punkten allen an. Es gibt allerdings eben einige Punkte, in denen wir bereits sehr klar erkennen können, dass das Urteil auch unsere Position bestätigt. Und im Übrigen schauen wir es uns an.
Herr Tuffinier? Entschuldigung, das ist falsch jetzt.
Okay. Wagner, das Gutachten spricht ja auch von einer Apartheid-Politik, also beschuldigt Israel einer Apartheid-Politik. Würden Sie ihm so zustimmen?
Herr Tuffinier, wenn ich das Gutachten, zu dem Aspekt richtig mir angeschaut hat, hat der Internationale Gerichtshof ja festgestellt, dass bestimmte menschenrechtliche Verpflichtungen für Israel auch in Bezug auf die besetzten Gebiete gelten. Und er hat eben eine Verletzung des Artikels 3 des Rassendiskriminierungsübereinkommens festgestellt, wonach Rassentrennung und Apartheid verboten sind. Der IGH hat sich aber, wenn ich das Gutachten richtig lese, nicht auf eine der beiden Varianten festgelegt. In jedem Fall wurde aber nach dem Übereinkommen unzulässige Diskriminierung festgestellt. Und das haben wir jetzt insofern Klarheit in einem rechtlichen Punkt, der aber auch schon immer von der Bundesregierung moniert worden ist, dass eine Ungleichbehandlung von Palästinenserinnen und Palästinensern und israelischen Siedlern in den besetzten Gebieten gibt.
Nochmal die Frage, war ja ganz klar in dem Gutachten auch festgestellt, dass Israel eine Apartheid-Politik verfolgt und dafür verantwortlich ist. Sehen Sie das genauso?
Herr Tuffinier, nur weil Sie die Frage nochmal wieder stellen, verändert sich nicht das, was das Gutachten sagt. Ich verweise Sie da auf die entsprechenden Gutachtenstellen und auf das, was ich eben gesagt habe.
Dann Frau Jecke und im Anschluss Herr Detjen.
Der IGH fordert in aller Deutlichkeit, dass alle Staaten jetzt dafür verantwortlich sind, der weiteren Besatzung der palästinensischen Gebiete entgegenzuwirken. Das bedeutet auch eine Räumung der israelischen Siedlungen in Westjordanland, auch in Ostjerusalem und im Gazastreifen. Wird sich die Bundesregierung denn aktiv für eine Räumung der Siedlungen einsetzen?
Naja, Frau Jeckel, es ist ja so, wie Frau Hoffmann es auch schon gesagt hat, wir haben immer gesagt, dass der Nahostkonflikt über eine Zwei-Staaten-Lösung gelöst werden muss. Und das setzt ja voraus, dass es einen eigenen palästinensischen Staat geben kann. Das Gutachten des IGHs appelliert ja jetzt an die Generalversammlung der Vereinten Nationen und an den Sicherheitsrat, über die Modalitäten zu befinden, die zu einer Lösung, über die eine Lösung herbeigeführt werden kann, die Besatzung zu beenden. Und insofern geht der Ball jetzt an die Generalversammlung der Vereinten Nationen.
Ja, aber was tut denn konkret Deutschland jetzt über Lippenbekenntnisse hinaus, um diesen Völkerrechtsbruch der Besatzung auch zu beenden?
Also ich glaube, wir sind jetzt gut beraten, hier nicht zu spekulieren, welche Schlussfolgerungen wir aus diesem weitreichenden Gutachten ziehen. Wir haben ja eben schon gesagt, dass es vor allen Dingen an der israelischen Regierung ist, Konsequenzen aus diesem Gutachten zu ziehen. Es ist mitnichten auch so, dass wir nicht unserer klaren Haltung und Position zur israelischen Siedlungspolitik nicht auch schon Taten haben folgen lassen. Ich verweise hier auf die verschiedenen Sanktionen, die es jetzt gab im EU-Rahmen gegen gewalttätige Siedler im Rahmen des Menschenrechtssanktionsregimes. Und natürlich ist das etwas, was wir auch immer wieder mit unseren israelischen Partnern thematisieren.
Dann ist jetzt Herr Detjen dran und im Anschluss Herr Rinke.
Ja, dazu auch Frage an Herrn Wagner und oder Herrn Funke. Der Vorwurf der Apartheid ist ja bisher etwa vom Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung immer in einer pauschalen Form als antisemitisch bezeichnet worden, als eine antisemitische Dämonisierung Israels. Und jedenfalls gibt dieses Gutachten ja Anlässe, das durchaus rechtlich differenziert zu betrachten und zu begründen. Und meine Frage ist, ob die Bundesregierung Anlass sieht, an dieser bisherigen Haltung, nach der dieser Vorwurf als antisemitisch qualifiziert werden muss, faktisch Abstand zu nehmen und differenzierte Abwägungen zuzulassen.
Ich kann ja vielleicht mal anfangen. Differenzierung ist immer gut. Insofern verweise ich nochmal auf das, was ich eben gesagt habe. Also A, ich glaube, wir haben zwar immer Position der Bundesregierung zu sagen, dass die Begriffswahl Apartheid sozusagen einen Ton setzt, der nicht hilfreich ist, wenn man darüber nachdenkt, wie man den Nahostkonflikt gelöst bekommt. Aber nochmal, in dem Gutachten selbst wird jetzt festgehalten, und das entspricht ja auch unserer Auffassung, dass es offensichtlich eine Diskriminierung, eine Ungleichbehandlung zwischen israelischen Siedlern und Palästinenserinnen und Palästinensern in den besetzten Gebieten gibt. Und damit wird sozusagen eine Rechtshaltung, die wir auch hatten, nochmal bestätigt durch das Gutachten.
Dem habe ich von dieser Seite derzeit nichts hinzuzufügen.
Ich sage jetzt einmal dazu, ich habe noch 4 Fragen zu diesem Themenkomplex und eine ganze Reihe weiterer Themenkomplexe auf meiner Liste. Deswegen würde ich bitten, bei diesem Thema Redundanzen zu verhindern. Das betrifft vermutlich vor allem die Fragen in diesem Fall. Und bin bei Herrn Rinke und im Anschluss bei Herrn Jessen.
Keine Wiederholung, sondern ein anderer Aspekt. Herr Wagner, können Sie sagen, ob der Vorschlag des, oder was heißt Vorschlag, ob das Urteil in dem Gutachten, dass auch Schadenersatz geleistet werden muss für die Palästinenser, von der Bundesregierung unterstützt wird? Also es geht ja nicht nur darum, dass in dem Gutachten steht, dass die Besatzung beendet werden muss, sondern dass die Palästinenser auch Anrecht auf Entschädigung haben. Ist das auch die Position der Bundesregierung?
Also auch weil Sie in Ihrer Frage gerade wieder Urteil und Gutachten, es handelt sich um ein Gutachten des Internationalen Gerichtshofs im Auftrag der Generalversammlung der Vereinten Nationen. Ich kann dazu jetzt erstmal nur sagen, dass wir, wie wir ja schon dargestellt haben, in diesem Gutachten eine ganze Reihe völkerrechtlicher Bewertungen zur israelischen Besatzungspolitik vorgenommen werden. Und die schauen wir uns jetzt genau an und analysieren die für uns. Und dabei müssen wir es jetzt im Moment belassen.
Aber was ist denn die gegenwärtige Position der Bundesregierung? Haben Sie jemals Entschädigung gefordert für die Palästinenser?
Ehrlich gesagt, übersteigt es jetzt sozusagen meine völkerrechtliche Kompetenz, das hier aus der Hand zu beantworten. Insofern würde ich Ihnen dann eine Antwort nachreichen, Herr Rinke.
So, dann habe ich noch Herrn Jessen, Frau Jecke und Herrn Jung zu diesem Thema.
Herr Wagner, wenn man davon ausgeht, dass in einem Gutachten eine Rechtsauffassung zum Ausdruck kommt, zur Rechtsauffassung des IGH in der Frage gehört doch wohl auch, dass nationale Regierungen verpflichtet seien, einzuwirken und zu unterbinden auf Unternehmen in ihrem Rechtsbereich, die in den Siedlungen Handel betreiben. Wenn ich das richtig verstehe, welche wirtschaftlichen Beziehungen, welche wirtschaftlichen Aktivitäten deutscher Unternehmen in den Siedlungen sind der Bundesregierung bekannt und in welcher Weise wird sie dieser Rechtsauffassung und im Grunde Aufforderung des IGH gerecht?
Herr Jessen, Ihre Frage zielt ja darauf ab, welche Konsequenzen wir jetzt aus diesem Gutachten ziehen. Und ich glaube, wir haben jetzt hier mehrfach schon betont, dass wir dieses Gutachten jetzt genau analysieren, uns genau anschauen und dann schauen werden, was das für unsere Politik bedeutet. Aber nochmal, es handelt sich ja um die Rechtsauffassung des höchsten Gerichts der Vereinten Nationen. Insofern sind vor allen Dingen die israelische Regierung gut beraten, jetzt daraus die Konsequenzen zu ziehen.
Naja, also die Aufforderung an andere nationale Regierungen, einzuwirken und zu verhindern, dass Unternehmen, die in deren Rechtsbereich angesiedelt sind, in den Siedlungen wirtschaftlich aktiv werden. Das richtet sich nicht an die israelische Regierung, sondern in dem Fall an die deutsche. Deswegen würde ich schon sagen, können Sie uns bitte gegebenenfalls nachliefern, welche deutschen Unternehmen Ihnen bekannt sind, die in den Siedlungen aktiv Handel betreiben und wie die Bundesregierung damit umgeht.
Wenn ich dazu was nachreichen kann, mache ich das natürlich gerne.
Frau Jecke?
Sie sagten gerade eben, Herr Wagner, dass Deutschland sich ja schon lange gegen die Siedlungspolitik Israels eingesetzt hat. Allerdings gab es eigentlich in den letzten Jahrzehnten keine einzige Regierung Israels, die nicht die Siedlungs- bzw. Besatzungspolitik auch vorangetrieben hat. Und Deutschland hat diese Regierungen politisch, wirtschaftlich und militärisch unterstützt. Ergibt sich denn daraus nicht eine gewisse Verantwortung Deutschlands für diese völkerrechtswidrige Besatzung und Siedlungspolitik? Und wie wird man diese Verantwortung jetzt wahrnehmen, um sich eben dafür einzusetzen, dass das dass diese Besatzung nicht weitergehen kann?
Frau Jäger, ich glaube, ich würde, wenn ich Ihrer Frage höre, auch hier nochmal für Differenzierung werben. Wir haben eine Verantwortung als deutsche Regierung, als Deutschland für die Sicherheit des Staates Israels. Das ergibt sich aus unserer Geschichte und die ist, glaube ich, auch gut begründet. Daraus leitet sich aber keine Unterstützung für das Besatzungsregime, für die Besatzungspolitik in den besetzten Gebieten ab und schon gar keine Unterstützung für die völkerrechtswidrige Siedlungspolitik der aktuellen israelischen Regierung, früherer israelischen Regierung. Und in diesem differenzierten Bild gehen wir mit unserem Partner Israel um.
Dann bleibt aber die Frage, wenn Sie sagen, Sie unterstützen das nicht aktiv, inwiefern hat sich die Bundesregierung als enger Partner Israel eben dagegen eingesetzt, dass diese Siedlungspolitik weitergehen kann? Eine Unterstützung, eine politische, ist ja auch eine Legitimierung von staatlichem Handeln.
Ich glaube, unsere Haltung ist da sehr klar und da kann ich vielleicht auch noch mal auf die Rede der Außenministerin, die sie vor kurzem auf der Herzliya-Konferenz gehalten hat, verweisen. Es ist doch völlig klar, dass wir ein großes Interesse daran haben, dass Israel und Palästina in Frieden in zwei Staaten nebeneinander als Nachbarn leben können. Und dafür braucht es eine verhandelte Zwei-Staaten-Lösung. Und wenn man sich anschaut oder wenn man sich die israelische Siedlungspolitik in den besetzten Gebieten anschaut, dann ist es etwas, was dieser Zwei-Staaten-Lösung entgegensteht und somit auch der langfristigen Sicherheit Israels entgegensteht. Insofern sind wir da im engen Austausch und in Gesprächen und Sie können sich sicher sein, dass wir unsere Haltung, unsere Position auch immer wieder sehr, sehr deutlich machen.
So, dann schließen wir mit der Frage von Herrn Jung den Themenkomplex. Ja,
können Sie uns noch mal einen Blick in den Maschinenraum geben beim AA? Ich hatte ja erwähnt, es gab ja eine Stellungnahme aus Ihrem Haus, was das Kanzleramt im Sommer dann blockiert hat. Ärgert man sich jetzt im Nachhinein, dass das so gekommen ist, weil die deutsche Haltung am IGH dann nicht betrachtet werden konnte?
Also ich kann in dem Fall leider nicht die Tür zum Maschinenraum aufmachen. Was ich sagen kann, ist, dass die Bundesregierung eine klare Haltung hat, was die israelische Siedlungspolitik zum Beispiel angeht. Und wir schauen uns jetzt dieses Gutachten sehr genau an und werden dann daraus unsere Schlüsse ziehen. Wie gesagt, andere Partner und vor allen Dingen auch die israelische Regierung sind gut beraten, ebenfalls ihre Schlüsse zu ziehen.
Klare Haltung zur Siedlungspolitik kannten wir ja schon. Die ist ja allgemein bekannt, dass es illegal ist. Jetzt ist ja neu, dass die Besatzung als solches illegal ist. Bleiben Sie dabei oder übernehmen Sie das jetzt, dass die Besatzung als solches illegal ist? Erkennen Sie das an? Weil das wäre jetzt ja der Schritt.
Naja, Herr Junge, es gibt kein Völkerrecht à la carte. Völkerrecht gilt. Jetzt gibt es ein nicht bindendes Gutachten des höchsten Gerichtshofs der Vereinten Nationen, der genau das sagt. Insofern ist da wenig Interpretationsspielraum letztlich.
So, dann bin ich mit einem neuen Themenkomplex bei Frau Köhler nochmal.
Es geht um die Vorfälle am pakistanischen Konsulat vom vergangenen Samstag. Da haben Demonstranten die pakistanische Flagge heruntergeholt. Und das pakistanische Außenministerium hat den deutschen Behörden Versagen vorgeworfen im Zusammenhang mit diesem Vorfall und Deutschland aufgefordert, seinen Verpflichtungen nach der Wiener Konvention nachzukommen. Können Sie uns zu dem Vorfall was sagen, beziehungsweise zu den Vorwürfen Pakistans, wie hat Deutschland dazu Stellung genommen?
Zu den konkreten Vorgängen würde ich ans BMI verweisen. Ich kann Ihnen aber sagen, dass wir mit den pakistanischen Stellen, vor allen Dingen der pakistanischen Botschaft hier, im engen Kontakt standen. Wir sind natürlich unseren Verpflichtungen aus dem Wiener Übereinkommen verpflichtet und stehen dazu. Mich überrascht so ein bisschen die Äußerungen, die Sie da zitieren, die kannte ich jetzt noch nicht. Ich weiß nur, dass wir übers Wochenende im engen Kontakt mit der pakistanischen Botschaft und dem Konsulat standen und insofern da auch unseren Verpflichtungen nachkommen.
Ich kann von dieser Stelle vielleicht ergänzen, dass der Schutz diplomatischer Vertretung in die Zuständigkeit der jeweiligen Landespolizeien fällt. Das heißt, wegen des konkreten Falls müssen Sie sich dann an die zuständige Landespolizei wenden. Grundsätzlich ist das eine wichtige Aufgabe, ein hohes Gut, dem nachgegangen wird. Und daher bin ich sehr zuversichtlich, dass die zuständigen Behörden das jetzt gründlich ermitteln und eventuell Schlüsse daraus ziehen, wenn es verstärkte Sicherheitsmaßnahmen oder dergleichen geben muss. Aber wie gesagt, das fällt in die Zuständigkeit der Landespolizei.
Auch wenn es Landesangelegenheit ist, wenn die pakistanische Regierung sich beklagt, wird das ja wahrscheinlich eher nicht in Frankfurt oder bei der hessischen Landesregierung eingegangen sein, sondern bei der Bundesregierung. Ist das denn so? Herr Wagner zeigt sich überrascht. Ist bei Ihnen irgendwas da eingegangen?
Mir ist dazu nichts näher bekannt, aber Herr Wagner hat sich ja geäußert, dass es einen grundsätzlichen Austausch gibt mit der pakistanischen Seite. Ich glaube, das ist das, was ich von hier aus sagen kann.
So, dann bin ich bei Herrn Steiner und es geht um CrowdStrike.
Ja, genau. Es geht um die Fortsetzung der Geschichte, die Sie am Freitag ja morgens schon angebahnt hatte. Ich würde gerne wissen, wie viele der laut Microsoft betroffenen 8,5 Millionen mindestens Windows-Rechner mit dem Blue Screen of Death sich denn im Bereich der Bundesverwaltung befunden haben und wie viele wie sich diese Betroffenheiten bemerkbar gemacht haben. Ich denke, Herr Druckenthaler kann da sicherlich ein bisschen was ergänzen, wer alles betroffen war, aber vielleicht Herr Funke mit der Übersicht zuerst bei Cybersicherheit.
Also gerne fange ich erst einmal an. Wir haben uns ja am Freitag hierzu eingelassen und insbesondere die Präsidentin des BSI, Frau Plattner, hat sich sehr detailliert am Freitag eingelassen. Darauf würde ich grundlegend verweisen wollen. Wir haben weiterhin keine Hinweise auf einen Cyberangriff. Auch liegen uns keine Erkenntnisse vor, dass Behörden explizit betroffen sind oder waren. Nach unserer Kenntnis sind die von CrowdStrike und Microsoft angebotenen Maßnahmen zur Fehlerbehebung am Freitag angelaufen und soweit wir das wissen oder sehen, auch überwiegend umgesetzt. Und für weitere Details müsste ich Sie leider an das BSI verweisen, da liegen mir keine weiteren Kenntnisse hier vor.
Ich kann hier gerne ergänzen für unsere Zuständigkeit im Bereich des Luftverkehrs. Da kann ich Ihnen mitteilen, die Systeme der deutschen Flugsicherung waren nicht betroffen, weil die besagte Software bei der DFS nicht eingesetzt wird. Die Sicherheit am Himmel war zu jeder Zeit gewährleistet. Gerade der Verkehrsträger Luftfahrt ist für solche Fälle optimal vorbereitet. Also bei Flugverbindungen sind immer Ausweichflughäfen vorab definiert. Das heißt, die Flieger, die zu dem Zeitpunkt des Ausfalls der Systeme am BER in der Luft waren, wurden umgeleitet auf andere Flughäfen, vor allem auf Frankfurt und München. Von den deutschen Flughäfen ist nach unseren Erkenntnissen vor allem der BER am stärksten betroffen gewesen. Es gab aber noch weitere Betroffenheiten, oft auch als Folge des Totalausfalls in Berlin.
Als Nachfrage zu dem Thema, Mittwoch soll ja aller Voraussicht nach das NIS-2 Cyberstärkungsumsetzungsgesetz durchs Kabinett gehen. Darin sind ja auch Risikoklassifizierungen drin. Die Abhängigkeit von einem einzelnen Dienstleister für so viel kritische Infrastruktur, ist das aus politischer Sicht, aus Sicht des BMI, vielleicht auch aus Sicht der Regierungssprecherin, nicht per se eine gefährliche Installation, wenn ein ausgerollter schlechter Patch so viele Systeme, ja, würde ich sagen, ins Nirvana schicken kann?
Wenn ich mich richtig erinnere, hat sich Frau Plattner dazu geäußert am Freitag. Dem habe ich von hier aus nichts hinzuzufügen. Natürlich besteht eine Verantwortung der Unternehmen, auch gewisse Sicherheit zu sorgen. Und ich kann auch bestätigen, dass wir oder das Bundeskabinett zeitnah über die NIS-2-Umsetzungsgesetz entscheiden wird. Ein weiterer Schritt in der Tat, Cybersicherheit im Bereich kritischer Infrastrukturen zu stärken. Aber dem kann ich, das wundert Sie jetzt nicht, wenig vorweggreifen.
Herr Linke?
Ja, schließt im Prinzip direkt daran. Ich weiß nicht, ob Herr Funke da der richtige Ansprechpartner ist, nämlich die Verantwortung des Unternehmens oder Softwareherstellers. Gibt es eigentlich eine Position der Bundesregierung, was Haftungsschäden angeht? Also ist die Bundesregierung der Meinung, dass die Unternehmen für die Schäden, die ja auch bei Privatpersonen eingetreten sind, haften soll?
Dazu kann ich mich von hier aus nicht äußern. Also das ist eine Frage, die Sie an die Unternehmen richten müssen. Zu möglichen Schadensersatzansprüchen kann ich mich von hier aus nicht näher äußern.
Vielleicht das Verbraucherschutzministerium?
Mit der Kopf geschüttelt. Also ich weiß nicht, ob wir dann wechseln müssen, wenn dazu.
Ja.
Dann Herr Steiner nochmal. Ja. Ist nicht an, nee, sorry.
Jetzt haben wir es, genau. Ja.
Es handelt sich um eine grundsätzliche Frage. Ein einzelner Anbieter, der eigentlich alle anderen schützen soll, eben vor Angriffen an der Stelle und selber zum Problem wird. Was Ähnliches haben wir ja schon mal gesehen mit den Modems bei den Windrädern im Zuge der der russischen Kampagne gegen Viasat in dem Fall, wo die Systeme faktisch lahmgelegt wurden und hinterher händisches Nacharbeiten notwendig wurde. Für Millionensysteme in dem Fall. Das ist natürlich was, das geht ja weit über das BSI hinaus. Das ist ja auch wirklich eine politische Frage. Daher muss ich Sie nochmal fragen, was ist die politische Einordnung dieses Vorfalls durch das BMI?
Ich habe an dieser Stelle jetzt derzeit dem nichts hinzuzufügen, Steiner.
Dann machen wir thematisch weiter. Ich komme zum Herrn Warwick. Sie können sich ausruhen, mit welchem Thema Sie weitermachen, weil ich da...
Ja, INF-Vertrag dann... Verteidigungsminister Pistorius hat am 11. Juli in den Tagesthemen erklärt, die Russische Föderation hätte den INF-Vertrag, also den Vertrag über nukleare Mittelstreckenraketen, außer Kraft gesetzt. Am 15. Juli hatte das AA hier Ähnliches behauptet. Jetzt war es in der realen Welt so, dass es die USA unter Donald Trump waren, die am 1. Februar 2019 einseitig den INF-Vertrag aufgekündigt hatten und in Reaktion darauf sozusagen erst Russland. Deswegen würde mich interessieren, ob denn der Minister und das Auswärtige Amt planen, diese Falschdarstellung zu korrigieren.
Aber weg. Russland hat den INF-Vertrag gebrochen und daraus ergaben sich dann die Konsequenzen. Insofern ist das keine Falschdarstellung, sondern es ist durchaus einfach ein Fakt der realen Welt.
Herr Müller?
Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
Nachfrage? Gut, das ist ja jetzt sozusagen im Bereich der Interpretation. Das haben beide Seiten gegenseitig behauptet. Russland hatte damals auf die Abschusssysteme MK-41 verwiesen, die US-amerikanische Seite auf die andere. Aber es ändert ja nichts daran, dass der Verteidigungsminister dieses unseren Landes in den Tagesthemen erklärt, Russland hätte das außer Kraft gesetzt. Außer Kraft gesetzt hat ja eine vertragliche Konnotation und da ist das Verhältnis relativ klar, der Spiegel titelte damals zum Beispiel auch Reaktion auf US-Entscheidung, Russland steigt ebenfalls aus INF-Abrüstungsvertrag aus. Also das Henne-Ei-Problem ist ja relativ klar. Deswegen nochmal die Frage, wie kommen Sie zu dieser Aussage, das geht jetzt an Herrn Müller, dass Herr Pistorius sagt, eine Seite hätte die außer Vertrag aus sozusagen, wie hatte ich es formuliert, auch egal, sozusagen, aber den vertraglich aufgekündigt, wenn es de facto genau umgekehrt war.
Also ich habe nichts vor, die Aussagen vom Minister hier weiter auszuformulieren. Die Aussagen stehen für sich. Fakt ist, dass auch heute der Generalinspekteur beziehungsweise gestern der Generalinspekteur im Interview darauf hingewiesen hat, dass Russland weitreichende Raketensysteme so stationiert hat, dass sie eine Bedrohung für Deutschland und für Europa sind. Und dann, ich glaube, wir können... Oder die Bewertung, wer hier der Aggressor ist, obliegt dann auch Ihnen allen.
Dann mache ich mal thematisch weiter und bin, jetzt muss ich mich hier einmal orientieren, bei Herrn Dodge. Es geht um ein arbeitspolitisches Thema, dieses hier.
Genau, es geht ans BMAS, Thema Rente. Eine Antwort aus Ihrem Haus auf eine Anfrage vom Bündnis Sarah Wagenknecht zeigt, dass nach 45 Versicherungsjahren Menschen auf durchschnittlich rund 1.600 Euro Rente kommen. Jetzt sagt Frau Wagenknecht, der Wert zeige, wie leistungsschwach das deutsche Rentensystem sei. Wie ist Ihre Position dazu?
Ja, zum einen ist zu sagen, es handelt sich hier um durchschnittliche Rentenzahlbeträge. Also in der Rente gibt es auch Menschen, die relativ wenig eingezahlt haben. Sei es, dass sie Angestellte waren, dann in ein Beamtenverhältnis gewechselt sind oder angestellt waren oder dann selbstständig geworden sind. Diese geringen Rentenzahlbeträge fließen da auch ein. Deshalb ist diese isolierte Betrachtung nicht ganz zielführend. Und zum anderen ist zu sagen, dass die Rente zwar die wichtigste Alterseinkunft von Rentnerinnen und Rentnern in Deutschland ist, aber daneben gibt es natürlich noch weitere Alterseinkünfte wie Pensionen, Betriebsrenten oder auch Privatrenten. Die müssen dann natürlich auch berücksichtigt werden. Und dann ergibt sich ein ganz anderes Bild. Da lohnt es sich, in unseren Alterssicherungsbericht zu gucken. Da stehen dann alle Alterseinkünfte, die Menschen im Rentenalter beziehen.
Ganz kurze Nachfrage. In der politischen Diskussion wird ja immer wieder der Eindruck erweckt, die Renten in Deutschland sind einfach zu niedrig.
Was sagen Sie dazu?
Nun, also deshalb ist es ja wichtig, dass wir das Rentenniveau auf 48% stabilisieren und auch ein Generationenkapital einzuführen. Richtig ist, dass alleine die Rente nicht, also richtig ist, dass es verschiedene Säulen der Alterssicherung gibt. Und die gibt es aus einem guten Grund, weil es wichtig ist, dass man auf verschiedenen Säulen seine Altersvorsorge aufbaut.
Herr Steiner, zu diesem Thema auch?
Ja, Herr Ehrentraut, weil Sie es gerade so schön betont haben mit den Durchschnittswerten, wenn Sie sagen, die sind in der Form ja gar nicht aussagekräftig, dann muss ich Sie natürlich fragen, ob Sie uns auch die Medianwerte mitgebracht haben, denn das wäre ja deutlich aussagekräftiger bezüglich der Verteilung bei den unterschiedlichen Rentnergruppen.
Richtig, die habe ich Ihnen heute nicht mitgebracht. Die werden Sie aber sicherlich auf den Seiten des Deutschen Bundestages finden können oder auch bei der Deutschen Rentenversicherung. Die sind alle öffentlich einsehbar und werden ja auch im Rahmen des parlamentarischen Fragerechts regelmäßig abgefragt. Aber ich sage noch einmal, den Alterssicherungsbericht, da gibt es ein vollumfängliches Bild.
So, dann bin ich noch bei Herrn Warbeck, Urteil Junge Welt.
Ja,
Entschuldigung für die Unterbrechung. War das dazu, Herr Inke? Nee. Nee, okay, alles klar.
Gut. Ja, die Tageszeitung Junge Welt wird ja in der EU ziemlich einmalig seit Jahren vom Inlandsgeheimdienst überwacht und auch durch die Nennung im Verfassungsschutzbericht relativ massiv in ihren redaktionellen Möglichkeiten beschnitten. Dagegen hatte sie jetzt geklagt. Das wurde abgewiesen am 18. Juli, unter anderem mit Verweis auf entsprechende Erkenntnis des Verfassungsschutzes. Und der Verfassungsschutz, der dem BMI untersteht, hatte unter anderem dann darauf verwiesen, dass es eine Fotomontage von Wladimir Iljitsch Lenin gibt, wie er die Junge Welt liest. Und Wladimir Iljitsch hätte ja die freiheitlich-demokratische Grundordnung bekämpft. Jetzt starb Lenin 1924. Da würde mich nur interessieren, welche demokratische Grundordnung hatte denn Lenin in der Zarenzeit bekämpft?
Ich bin kein Sprecher für historische Vorgänge. Und im Übrigen kommentieren wir von hier auch keine Entscheidung unabhängiger Gerichte, sondern die sind geradezu da, behördliches Handeln zu kontrollieren, was in diesem Fall geschehen ist. Und dem habe ich nichts hinzuzufügen.
Das wäre natürlich mit klar, dass hier keine Entscheidungen der Judikative kommentiert werden. Aber der Verweis war explizit auf Erkenntnisse des Verfassungsschutzes und Argumentation des Verfassungsschutzes. Und der hatte genau auf diese Fotomontage verwiesen. Aber dann machen wir es nochmal ganz konkret fest am Verfassungsschutz in der Bundesregierung. Dieser hat ja sehr offen gesagt, der Jungen Welt solle der Nährboden entzogen werden, mit Verweis darauf, dass sie sich marxistische Kriterien zu eigen macht für ihre Analyse und das Wirtschaftssystem der Bundesrepublik Deutschland als kapitalistisch bezeichnet. Da würde mich interessieren, auch eingedenk, dass ich meine, jede US Ivy League leistet sich einen neomarxistischen Lehrstuhl, ob der analytischen Breite, wieso es nicht unter Presse- und Meinungsfreiheit in der Bundesrepublik fällt, wenn man Rückgriffe macht auf marxistische Analyse und das Wirtschaftssystem dieser Republik als kapitalistisch bezeichnet.
Wie gesagt, das Bundesamt für Verfassungsschutz wird aufgrund seiner gesetzlichen Grundlage tätig. Seine Entscheidungen sind überprüfbar. Das, was zu der von Ihnen angesprochenen Tageszeitung verfügbar ist, ist auch im Bundesverfassungsschutzbericht nachlesbar. Und dem habe ich von hier nichts hinzuzufügen.
Dann bin ich bei Herrn Jessen. Ich habe Sie noch auf der Liste. Ich weiß nicht wozu, aber das verraten Sie uns.
Ja, Frage geht ans Gesundheitsressort. Offenkundig steigt die Zahl der positiv getesteten Corona-Erkrankungen wieder an. Können Sie uns etwas zum Umfang und zur Gefahr dieser neuen Virusvariante sagen, die sich da offenbar durchsetzt?
Danke für die Frage. Da würde ich erstmal aufs RKI verweisen und den ARE-Wochenbericht. Jeden Mittwoch erscheint. Ich kann Ihnen gerne vorlesen, was da drin stand. Seit einigen Wochen liegt die ARE-Aktivität insgesamt auf einem vergleichsweise hohen Niveau für diese Jahreszeit, ist aktuell jedoch nicht weiter angestiegen. Das ARE-Geschehen wird hauptsächlich durch Rhinoviren und SARS-CoV-2 bestimmt. In den meisten Systemen wurde eine weitere Zunahme der SARS-CoV-2-Aktivität beobachtet. In einigen Systemen kam es zu einer Stagnation der Werte. Die Zahl schwerer verlaufender Atemwegsinfektionen bleibt insgesamt auf einem niedrigen Niveau. Covid-19 wurde vorwiegend bei älteren SARI-Patienten und Patienten diagnostiziert. Dazu dann noch, die Sommerferien in mehreren Bundesländern können einen Einfluss auf die ARE-Aktivität und die Surveillance-Systeme haben.
Die Variante, die sich da durchsetzt, hat wohl die offizielle Bezeichnung KP.3. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie sich besser getarnt und geschützt hat gegen die menschliche Immunabwehr. Können Sie uns dazu etwas sagen?
Das kann ich jetzt ad hoc hier an dieser Stelle nicht machen, aber reiche ich Ihnen sehr, sehr gerne nach.
Danke.
So, ich habe jetzt noch fünf Fragen auf der Liste. Würde versuchen, die noch zu machen, und zwar in aller Kürze, und würde Sie bitten, sich deswegen kurz zu fassen und nur von dem Nachfragerecht Gebrauch zu machen, wenn es wirklich notwendig ist, um nicht das Ganze unnötig in die Länge zu ziehen. Ich bin bei Herrn Jung.
Ja, Thema Ungarn. Ich probiere es mal beim AA. Gegebenenfalls kann sein, dass BMWK oder so sich einschalten muss. Es geht darum, dass die Ukraine die Ölimporte nach Ungarn gekappt hat von Lukoil. Und das könnte eine handfeste Energiekrise für Ungarn bedeuten. Unterstützt die Bundesregierung diese Maßnahme seitens der Ukraine? Und wie bewerten Sie die Drohung der Slowakei, die Dieselexporte an die Ukraine einzustellen?
Das ist tatsächlich etwas, was ich eher ans BMWK abgeben müsste.
Aber auch ich bin dazu, wie ich zugeben muss, nicht aussagekräftig. Wir liefern Ihnen das nach.
Gibt es von Seiten des Kanzleramtes eine Reaktion? Die Ungarn hatten sich ja immer geweigert, die Ölsanktionen mit umzusetzen. Darauf haben die Ukrainer ja auch verwiesen. Jetzt diese Entwicklung mit Lukoil. Unterstützt die Bundesregierung dort das EU-Mitglied oder die Ukraine?
Wir schauen, ob wir was nachliefern können.
Ja.
Herr Tofinier, ich weiß nicht, ob Sie es noch versuchen wollen.
Genau. Zum Thema Ungarn, speziell zu der Reise des ungarischen Ministerpräsidenten nach Moskau und Beijing. Der EU-Chefdiplomat erwägt einen Boykott des EU-Außenministertreffens im August. Wird die Bundesrepublik auch dieses Treffen boykottieren?
Wir haben uns ja mehrfach geäußert zu der Reise des ungarischen Ministerpräsidenten, nämlich in der Hinsicht, dass er die tatsächlich als ungarischer Ministerpräsident getätigt hat und nicht in der Eigenschaft Ungarns als Inhaber der Ratspräsidentschaft zu diesem Zeitpunkt. Und es hat ja da durchaus auch kritische Stimmen dazu gegeben, wie er dort Ratspräsidentschaft und sein bilaterales Amt versucht hat zu vermengen. Und was die Teilnahme an Treffen angeht, geben wir das ja immer kurzfristig bekannt. Und dabei würde ich jetzt auch bleiben wollen.
Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis: Es lohnt sich, Jung und Naiv zu unterstützen, per Überweisung oder PayPal. Guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss. Ehrlich.
Dann bin ich bei Herrn Rinke und im Anschluss bei Herrn Warwick.
Ja, eine Frage, die ans Wirtschafts- und Verteidigungsministerium geht. Herr Habeck hat eine Modernisierung der Verteidigungsindustrie angekündigt. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob Sie da ein paar Details nennen können, wohin das geht und was der Verteidigungsminister zu diesem Thema denkt. Also wo sind die Forderungen, die er sieht? Danke.
Also ich bestätige gerne, dass die Bundesregierung an einem Strategiepapier zur Stärkung der Verteidigungsindustrie arbeitet. Daran sind mehrere Ressorts beteiligt und die Inhalte dieses Strategiepapiers sind Gegenstand von Abstimmungen. Ich kann eine Sache vielleicht sagen: die Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren und die Entbürokratisierung durchziehen ja die gesamte Tätigkeit der Bundesregierung. Und wir können davon ausgehen, dass auch dieser Aspekt in dem Strategiepapier reflektiert wird. Weitere Einzelheiten kann ich wirklich noch nicht nennen.
Ja, Bundesminister Pistorius hat ja häufig mehrfach schon betont, wie wichtig eine leistungsstarke Sicherheits- und Verteidigungsindustrie ist, auch im Sinne der Zeitenwende, im Sinne von Abschreckung und Verteidigung für die nächsten Jahre, um die Bundeswehr, aber auch im Grunde das Bündnis im Allgemeinen zu ertüchtigen, einer Bedrohung entgegenzustehen. Die Details kann ich auch nicht vorweggreifen, weil die befinden sich gerade in der ressortübergreifenden Abstimmung.
Darf ich mal zumindest eine Nachfrage stellen? Herr Severin, vielleicht können Sie bitte sagen, worauf sich diese Planungsbeschleunigung bezieht. Geht es darum, um den Bau von Rüstungsfabriken oder geht es um die Produktion einzelner Waffensysteme?
Das kann ich nicht im Detail ausführen. Wie gesagt, die Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung durchzieht ja die gesamte Tätigkeit der Bundesregierung, besonders in der Energiepolitik, aber auch im Bau. Und in diesem Kontext müssen solche Bemühungen auch gesehen werden, aber Details kann ich dazu nicht nennen.
So, die Frage von Herrn Warwick hat sich erübrigt, dann bleibt jetzt noch Herr Steiner auf meiner Liste.
Ja, aber geht wahrscheinlich auch an Herrn Severin, vermute ich ganz stark. Nach der Bayer ist jetzt auch die Warta in einigen Restrukturierungsproblemen. Offensichtlich, der Aktienkurs ist heute kräftig abgeschmiert nach einigen Ankündigungen. Ist das etwas, was Sie als allgemeines Muster als BMWK momentan beunruhigt, dass aufgrund eben der Veränderung bei der Zinslage es für deutsche Unternehmen immer schwieriger wird, die in der Vergangenheit aufgenommenen Kredite entsprechend zu bedienen und entsprechend Konsequenzen daraus ziehen?
Ich habe die ersten drei Worte, glaube ich, nicht verstanden, die aber entscheidend waren.
BayWa und Warta sind die Beispiele nur gewesen.
Ich kann zu diesen beiden Unternehmen natürlich keinen Kommentar abgeben. Insgesamt ist das wirtschaftliche Geschehen bekannt. Wir haben Konjunkturprognosen erstellt im Frühjahr. Die Wirtschaftsinstitute äußern sich regelmäßig dazu. Das Insolvenzgeschehen beobachten wir natürlich sehr genau. Und es zeigt sich, dass das Insolvenzgeschehen einen Verlauf nimmt, der uns mit Besorgnis erfüllt, aber der keineswegs dahin führt, dass von einer Insolvenzwelle die Rede sein kann, keineswegs so, sondern im Rahmen der gesamten konjunkturellen Entwicklung ist natürlich auch verschiedene Indikatoren angesprochen und oder werden, sind betroffen. Und einer ist auch das Insolvenzgeschehen als Indikator für die gesamtwirtschaftliche Situation.
Nachfrage dazu noch kurz. Herr Severin, wir sind beide schon ein bisschen länger dabei. In der Vergangenheit hieß es immer, man müsse private Investitionen hebeln. Genau die scheinen aber jetzt sozusagen ein Problem zu werden für eben diese gerade Energiewende relevanten Unternehmen, dass die privaten Investitionen sich nicht rechnen. Wie wollen Sie das Vertrauen denn wiederherstellen?
Der Begriff des Hebelns ist aus der Kreditwirtschaft. Wenn man zum Eigenkapital und Fremdkapital geht, in diesem Punkt kann ich die Beziehung zu Ihrer Frage nicht erkennen.
Ja, die Grundidee ist ja tatsächlich, dass man staatlich finanziert erst einmal, ich sag mal, Sicherheiten schafft, dass private Investitionen dem nachlaufen und ebenfalls einsteigen. An der Stelle die Frage, ist das aus Ihrer Sicht überhaupt noch überzeugend für die Privatwirtschaft, wenn man sich diese Beispiele, diese prominenten Beispiele anschaut von zwei sehr energiewenderelevanten Unternehmen?
Dazu kann ich mich konkret jetzt nicht äußern. Das tut mir leid.
Dann glaube ich, sind wir damit tatsächlich durchgekommen. Ich danke für Ihr aller Kommen und dass Sie uns Rede und Antwort standen und wünsche noch einen guten Tag.